bitte. Aufnahme jetzt.
Guten Morgen, Herr Huber.
Guten Morgen, Herr Lüthi. Wie geht's Ihnen denn so?
Ja, eigentlich ganz okay. Das Leben fängt wieder an, normal zu werden. Wieso auch immer. Also ich verstehe es nicht wirklich, aber besser als anders.
Das Wichtigste ist ja wieder da, der Fußball.
Offizielle Fußballdings dürfen schon stattfinden, glaube noch nicht, oder?
Von mir aus müsste man die Fußballspiele gar nicht austragen.
Wer es braucht.
Ja, wir wollen ja niemandem im Weg stehen, dem sein Glück sucht, in 90 Minuten einen Ballgeschiebe zuzusehen. Bitte, freut euch darüber. Unsere heutige Folge hat etwas weniger mit Fußball zu tun.
Nee, eigentlich gar nichts.
Es kommt auch kein Ball vor, nirgends, irgendwo, das kann ich schon mal spoilern.
Aber dafür mit sehr komischen Wesen, was ja auch wieder zu Fußball passt.
Ja, entartete Hooligans. Jetzt haben wir schon fast zu viel verraten. Die Folge heißt Der Gestaltwandler. Das ist die Folge 10. Mhm. Im Originaltitel Shape Shifters. Für all jenen, die nicht wissen, was wir hier tun. Wir hatten einen Antrag, die ganze Serie von 18 Folgen von Love, Deaths and Robots als Abfall zu zertifizieren. Beim genauen Hinsehen haben wir aber gemerkt, da hat es durchaus Perlen in den 18 Folgen drin. Herr Lüthi und ich haben uns als Arbeitsgruppe zusammengetan und gesagt, wir gucken jetzt in jeder Folge an, erzählen euch, was darin vorkommt, bewerten so jede Folge einzeln mit unserem kritischen Blick, wie es halt üblich ist für uns.
Kommen wir zu den Symbolen.
Genau.
Das erste sind Erkennungsmarken, nennt man die Dinger, habe ich heute festgestellt.
Ja.
Dann das ominöse Kreuz und der Mond.
Als Sichel. In den Ländern, so wie Türkei, Afghanistan, kommt das Symbol noch häufig vor.
Die Verbindung habe ich eigentlich gar nicht gemacht, sondern ich habe mich eher, weil die Wölfe ja nur in der Nacht und so.
Aber die Wölfe sind ja meistens dann bei Vollmond.
Ein Vollmond eben als Icon zu zeichnen, ist ja gar nicht so einfach. Das ist ja einfach ein Kreis. Und das war wahrscheinlich das Problem. Also der Mond passt, ob als Sichel oder als Vollmond, egal. In der ersten Szene sieht man so ein Dorf in einer afghanischen Wüste und eine Armeepatrouille geht so durch dieses Dorf. Was mir aufgefallen ist, ich habe keine Ahnung, wie Armeepatrouillen funktionieren. Vorne ein einzelner Mann, dann ein Fahrzeug, das umgeben wird von Soldaten und hinten ein einzelner Mann. Fand ich irgendwie komisch, aber keine Ahnung, wie so Armeepatrouillen normalerweise aussehen.
Jedenfalls, die Patrouille geht durch eine leicht gebirgige, wüstenartige Landschaft. Man weiß und spürt es eigentlich schon beim ersten Blick, es ist eine gleißende Hitze, die hier verbreitet wird. Ich war ja von 67 bis 71 als Kind in Afghanistan, in Kabul. Die Häuser und so, also stimmt schon ziemlich genau.
Mhm.
Das hat mich zuerst mal beeindruckt. Etwas irritierend war, dass der Kundschafter vor dem Schützenpanzer, das ist ja ein Humvee, barfuß geht.
Ja.
Das fand ich ganz irgendwie eigenartig. Ich habe noch nie einen Soldaten barfuß gehen sehen.
Weiß nicht, ob das so angenehm ist.
Doch viele Skorpione in Afghanistan gibt.
Es scheinen einfach wirklich wahre, harte Männer zu sein. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, dass der Mann an der Front, der heißt Tom Decker. Und der Mann ganz hinten am Konvoi, der nennt sich Sobieski.
Sobieski gibt einen Funkspruch an, sagt, hey Decker, ich habe wieder von deiner Schwester geträumt. Wir hatten Sex in der Wiese hinter einem Haus, wie die Tiere. Tom Decker sagt, ich habe gar keine Schwester. Und dann sagt Sobieski, wieso wirst du dann immer so wütend, wenn ich vom Traum erzähle, wie ich deine Schwester ficke?
Obwohl man nicht den Eindruck hat in diesem Moment, dass Decker wütend ist. Eher gleichgültig irgendwo, findet doch, red doch.
Plötzlich nimmt er irgendwas wahr, riecht und hört und sagt einen Funkspruch und sagt, stopp den ganzen Konvoi. Plötzlich fällt ein Schuss und trifft ihn im Bein.
Er fällt um, versucht herauszufinden, wo der Schuss herkam.
Wenn er beobachtet, verändert sich auch sein Auge. Er wird ja noch ein zweites Mal angeschossen im Arm.
Etwas im Visier und funkt dann weiter, 3, 4, 5 Grad, 1, 5, 0 Meter, ebenerdig, kleines Gebäude, linke Seite, Fenster.
Und dann kommt noch eine Kugel geflogen, der er geschickt ausweicht.
Und in diesem Moment fängt ein Soldat auf dem Fahrzeug an zu schießen auf dieses Haus. Da staubte es durch die Schüsse, Blumenvasen, die vor dem Haus stehen, zersprengen. Dann fällt das Haus zusammen.
Trotz zwei Schussverletzungen steht er einfach auf.
Blutet aber sehr stark am Bein.
Und dann sagt er zum Sobieski, das Arsch hat mir beinahe den Schwanz weggeschossen. Und Sobieski sagt, wenn er sowas Kleines treffen kann, dann sollten wir uns überlegen, ihn für uns zu rekrutieren.
Macho-Gehabe eigentlich, aber grundlegend eine logische Überlegung.
Ja, so weit bin ich jetzt noch gar nicht gegangen.
Was mir auch auffiel, ist, als das Haus dann zusammenfällt, steht ja Decker wieder auf.
Mhm.
Kann man da einfach davon ausgehen, wer immer da jetzt geschossen hat, ist jetzt tot? Ist das so klar? Weil man hat nie gesehen, die haben das irgendwie kontrolliert. Die standen einfach auf, okay, erledigt. Dort hat für mich irgendwie ein bisschen etwas gefehlt.
Es waren noch andere Häuser da, also hätte auch durchaus weitere Heckenschützen da sein können.
Genau.
Aber es ist so ein bisschen typisch amerikanisch. Wir haben den Job erledigt, die sind tot. So. Dann haben sie den Auftrag erledigt und kommt ein Szenenwechsel.
Man sieht so einige Soldaten in einer Feldkantine essen. Decker und Sobieski kommen rein und setzen sich an einen Tisch. Sein Ami-Mensch bemerkt in der Nähe, ihr dürft hier nicht sitzen. Und Decker entgegnet, ich sehe kein Reserviertschild. Und der Sergeant, ich sage, ihr dürft hier nicht sitzen. Seid ihr Tiere, die Uniform tragen dürfen, geht das Korps echt den Bach runter. Sobieski findet, mein Kumpel hat sich heute für euch eine Kugel eingefangen, also Klappe halten. Und der Sergeant, ich werde nie etwas vertrauen, das so viel blutet und einfach weiterläuft. Ihr zwei seid wieder natürlich. Und Decker findet dann, wieder natürlich? Ich finde meine Beute nur durch ihren Geruch. Ich kann kilometerweit rennen, während ihr den ganzen Tag in einem stinkenden Humbi sitzen müsst. Ich kann deutlich in einer mondlosen Nacht sehen, während eure Taschenlampe nach Sonnenuntergang euer bester Freund ist. Ich finde da nichts Natürliches daran. Und der Sergeant antwortet mit angewidertem Gesicht, ihr verfickten Hundesoldaten. Und Sobieski findet, bei allem Respekt, Sergeant, aber nennen Sie uns nochmal Hundesoldaten, reiße ich Ihren Arm ab und erschlage Sie damit. Und der Sergeant entgegnet, willst du es versuchen? Sobieski schaut ihn an und fängt wie ein Hund an zu knurren. Man sieht, wie seine Eckzähne langsam wachsen zu Fangzähnen. Und dann fällt eine Tasse zu Boden und das durchbricht die angespannte Stimmung. Der Sergeant sagt zu seinen Kumpeln, gehen wir, hier riecht es nach Hundescheiße. Und verlassen den Tisch, dabei spuckt er angewidert auf den Boden. Wie Sobieski so seine Fangzähne anfangen zu wachsen, merkt man, da stimmt irgendetwas nicht mit diesen zwei.
Offenbar haben sie besondere Fähigkeiten, die beiden. Und wurden von der Armee rekrutiert, die Drecksarbeit zu machen.
Die Drecksarbeit?
Sie müssen vorne an die Front, müssen sich anschießen lassen, müssen sich zusammenscheißen lassen.
Aus Armeesicht ist die Idee eigentlich, sie so als Kundschafter zu nutzen. Weil man sie auch sieht in diesem Dorf nachher und eben es auskundschaften. Kam mir so vor, wie wenn die Armee lokale Leute sie engagiert, weil die sich eben besser auskennen in der Gegend.
Sind ja alle immer angewidert von den beiden.
Das ist so quasi eine Anspielung auf so Ureinwohner, so irgendwie.
Mhm. Da kommen wir auch zu der nächsten Szene. Sobieski legt sich Gewichte auf zum Gewichteheben. Das ist in einem Hinterhof. Und er sagt, weißt du, Decker, das ist der pure Neid. Sie wissen, wenn sie uns von der Leine lassen würden, dann würden wir in 3 Wochen hier die ganze Scheiße aufräumen. Und Decker sagt, ja, etwas komplizierter ist das schon als nur das. Also dann merkt man so im Dialog, die sind auch nicht ganz einig, die beiden.
Und Sobieski findet dann, ja, du hast recht, sie haben vor uns richtig die Hosen voll. Decker findet dann, sie verstehen uns so wenig wie verfickten Krieg und deswegen gehören wir nicht hierhin. Sobieski, währenddem das wieder aufsteht von den Handeln, hör zu, ich mag nicht jeden Mistkerl, der meint, er sei ein großartiger Amerikaner. Aber verdammt nochmal, es ist mein Land. Hast du das kapiert, Junge? Decker, leicht gelangweilt von dieser Aussage irgendwie, verdreht ein bisschen die Augen.
worauf Sobieski dann findet: Hast du das kapiert, Kadett? Stillgestanden. Wir sind hier aus Pflicht, Ehre und für unser Land.
Und Mama und Apfelkuchen.
Was ich eine derart bescheuerte Aussage fand. Normalerweise hätte ich spätestens an diesem Punkt ausgeschaltet.
So plakativ, mehr geht nicht. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum uns die Beschreibung der Szenen etwas Mühe macht.
Naja, aber dann sagt Decker etwas sehr Wichtiges, also für die Story. Ich bin nur hier, um sicherzustellen, dass du nicht erschossen wirst, du Idiot. Sobieski findet es selber Idiot. Und dann kommt aus dem Hintergrund ein älterer Kommandant und sagt, ich glaube, sie beiden sind hier, weil Hunde halt jagen müssen. Die beiden stehen ab acht und finden, Sir, und der Kommandant antwortet, rührt euch, wir rotieren eine Gruppe zur vorderen Operationsbasis. Sobieski, sie gehören zur neuen Gruppe. Und geht wieder.
Man merkt aber auch hier, dass er etwas angewidert ist, der Major. Man merkt ganz genau, er braucht das nur für seine Zwecke, für den Krieg. Kanonenfutter. Ja, und dann kommt eine weitere Szene. Die Truppe wird ja dann zusammengestellt. Die beiden verabschieden sich. Typischer männlicher, plakativer Abschied. Ja, die beiden mögen sich offenbar, können nicht sagen, ich mag dich und tschüss. Nein, der Dialog ist dann so, Schatz, ich bin auf dem Hügel da oben, wenn du mich brauchst. Ganz ironisch und Twin Decker, du bist ein Arsch und du ein Idiot und das war der Abschied. Jetzt abgekürzt.
Das sieht man sehr viel unter Männern. Also, dass sobald es um Gefühle geht, werden sie dann eben irgendwie sarkastisch und dann kommt so etwas raus. Aber ja.
Einfach strange, aber üblich. Es wird Nacht, Decker liegt auf seiner Pritsche und hört dann plötzlich irgendwelche Geräusche, Schüsse. Steht dann auf und schaut zu der Firebase hoch. Dann sieht man Kugelgewitter. Geht dann zum Sergeant und sagt, was ist da oben los? Ich habe keine verfickte Ahnung, was da oben los ist. Und offenbar wurde die Firebase angegriffen.
Decker findet, ich will da hochgehen. Und der Sergeant findet, ein Scheiß werden sie. Decker findet, ich kann die Firebase in einer Minute erreichen. Eine Einheit braucht eine Stunde. Ein anderer Soldat findet, der Hundesoldat sorgt sich nur um seine Art. Decker, so ein Scheiß, da oben sind unsere Männer, egal welche Art. Sergeant, okay, los. Und dann rennt Decker los.
Man sieht, wie er da ziemlich mit Geschwindigkeit hochrennt. Dann kommt ein Tor, er springt über das 3 Meter hohe Tor. Dahinter ist alles irgendwie in Rot getaucht. Man sieht schon den ersten Leichen, die da zerfetzt da liegen. Findet dann Sobieski am Schluss. Sobieski ist sehr zerfetzt und oh nein, und hebt ihn hoch und lehnt seine Stirne an Sobieskis Stirne.
Und trauert um ihn.
Aber irgendwie hat das bei mir keine Emotionen ausgelöst.
Ich fand die Szene schon ein bisschen ergreifend irgendwie.
Nö.
Naja, also in der nächsten Szene sieht man, wie Decker wieder in seinem Zimmer ist und auf seiner Britsche sitzt. Dann kommt der Sergeant rein und findet 11 tote Männer total zerfetzt. Die Info war, dass die Taliban keine Wehrwölfe haben. Wieso wusste ihr Kumpel nichts davon? Decker antwortet ziemlich aggressiv. Er hat Sobieski zuerst getötet, Sir. Dann kamen die anderen dran. Der Sergeant findet in leicht arrogantem Ton, wofür seid ihr denn überhaupt nützlich, wenn ihr noch nicht mal eure eigene Art wittern könnt? Decker, ich weiß jetzt, wie er riecht und kann ihn verfolgen. Und der Sergeant antwortet, gut, ich will ihn aber lebend. Also jetzt in dieser Szene ist eigentlich rausgekommen, was mit diesen 2 nicht gestimmt hat. Also eben, sie sind scheinbar Werwölfe und die Armee weiß das.
Und nennen sie deshalb Hundesoldaten. Decker streift durch das Dorf, schnuppert in der Luft herum, schaut sich um, sieht die Leute an, beobachtet. Dann kommt es zu einer Szene, wo ein junger Afghane einem alten blinden Mann, der in einem Stuhl sitzt, Tee reicht und Decker läuft vorbei und plötzlich riecht er ihn. Überlegt wahrscheinlich kurz, ob er jetzt das sagen soll oder nicht, dreht sich wieder um und der alte Mann ist weg. Ich habe mir überlegt, warum sagt er da in dem Moment nichts, weil er weiß ja, dass er da ist.
Er wollte einfach nicht, dass dieser Mann nachher von der Armee gefasst wird, weil er wollte sich persönlich an ihm rächen.
Und dann gibt's wieder einen Szenenwechsel.
Showdown.
Ja, genau. Es ist Nacht. Tom rennt aus dem Lager nackt. Vorher ist er immer in Uniform, wieso jetzt nackt? Geht dann wirklich auf die Fährtensuche, auf den Fang von dem afghanischen Werwolf. Rennt er durch die Nacht, sucht. Dann plötzlich sieht er ihn, der alte Mann, sich auf einem Hügel steht und sich anfängt zu verwandeln. Der schält sich so richtig aus der menschlichen Haut.
Sieht ziemlich widerlich aus.
Ja, aber doch irgendwie auch eindrücklich. Er fängt sich ebenfalls an zu verwandeln, kommt aber nicht ganz dazu, weil noch ein zweiter afghanischer Werwolf ihn von der rechten Seite her angreift.
Also der alte Mann als Werwolf greift an Decker an und sie führen einen erbitterten Kampf. Das Blut spritzt und beide werden stark verletzt. Decker gelingt es, den Mann zu Boden zu bringen. Da erscheint der andere Werwolf wieder und Decker versucht hinkend zu fliehen. Doch der scheinbar jüngere Wolf holt ihn sofort ein. Decker kann jedoch dem Jüngeren ein großes Stück aus dem Hals reißen. Der Jüngere stürzt leblos zu Boden und verwandelt sich wieder zurück als Mensch.
Weil Decker hat sich natürlich eine Finte gemacht, er hat sich verletzter gestellt, als er ist. Wobei, wenn ich einfach seinen linken Arm ansehe, der ist auf den Knochen verletzt.
Also das ist fast nur noch Knochen stellenweise.
American Hero, eh? Was mir noch in Sinn kommt, ist der Reiter der Kokosnuss. Das war auch so köstlich. Der Ritter, der die Brücke bewacht hat, wurde ihm einen Arm abgeschlagen. Und nein, ich bewache die Brücke, den zweiten Arm, Bein und so weiter. Geht etwas in die Richtung, aber nicht so humoristisch. Also war von Monty Python, der Ritter der Kokosnuss.
Nächste Serie, die wir dann anschauen.
Genau. Gut, dann kommt es zum älteren Wolf und ihm kommt es wirklich zum Showdown. Er presst den rechten Arm von dem weißen Wolf zu Boden, kniet auf ihn, nimmt den Kopf auf die Seite, hält den Mund zusammen und stülpt dann seinen Rachen über das Ganze und zerbeißt ihn den Kopf.
Was ich irgendwie eine komische Szene fand. Irgendwie. Also ein Hund würde das nie machen.
Nee.
Gut, ich kenne keine Werwölfe, vielleicht ist das dort anders, aber...
Ich fand plötzlich, der hat so einen großen Mund. Hm. Aber vielleicht ist das auch wieder eine Analogie zu USA mit großer Klappe.
Mag sein, soweit habe ich gar nicht gedacht.
Das war politisch völlig inkorrekt. Es wird morgen, die amerikanische Flagge wird im Lager gehisst. Er schleift sich da schwer verletzt durch das Tor. Der Sergeant, welcher ihn als Hundesoldat bezeichnet hat, merkt, etwas verändert sich in ihm, in der Achtung. Der hat für uns gekämpft und schwer verletzt sich zurückgeschleppt.
Ja, und ich fand das sehr komisch, weil dann kommt so ein Schnitt, wo kein Schnitt sein sollte. Weil man hat so irgendwo das Gefühl, es ist 10 Minuten später. Und dann sieht man Decker angezogen und auf den ersten Blick keine Verletzungen mehr. Die halbe Backe war ja weg, die war wieder da. Ich fand, hä? Decker geht zwischen Leichensäcke, die gerade ausgeladen werden, von den Soldaten, die eben auf diesem Berg gestorben sind, schaut sich da so herum und sieht dann eben das Namensschild an einem Leichensack von Sobieski. Er macht den Sack auf und streicht mit der Hand über den Kopf seines Freundes. Und dann führt er seine Hand an die Nase und riecht, was so ein bisschen seltsam in diesem Moment war. Und dann kommt der Sergeant heran und sagt, was zum Teufel machen Sie da? Sie sind kein Soldat, Sie sind ein beschissenes Viech. Decker greift zu seiner Erkennungsmarken und reißt sie von der Kette und knallt sie ihm vor die Füße und sagt, es mag sein, dass ich ein Viech bin, aber ich gehe nicht mehr an Ihre Leine.
Er schnappt sich den Leichensack von dem toten Freund, hebt ihn ohne Mühe hoch. Das hat mich auch noch irgendwie erstaunt. Ich meine, der Typ ist ja irgendwo 90 Kilo. Und schreitet dann langsamen Schrittes Richtung Tor. Dort steht der Sergeant mit anderen Soldaten. Decker kommt immer näher an das Tor. Und dann Blickkontakt zwischen Sergeant und Decker. Der nickt leicht und das Tor geht auf und er schreitet aus dem Tor durch die Steppe. Ja, aber die Geschichte ist noch nicht ganz fertig. Weil er begräbt ihn dann auf einem Hügel mit Steinen und legt dann die Erkennungsmarken auf den Stein und sagt, wir treffen uns in der Wildnis. Und dann ist ein Vollmond.
Abendstimmung.
Und dann ist die Geschichte fertig.
Lassen Sie uns zuerst noch die Mitwirkenden durchgehen.
Mhm. Also Marco Kloos ist der Autor von militärischen Science Fiction und Fantasy. Geboren ist er in Deutschland, lebt und arbeitet aber in den USA. Er ist auch der Autor der Folge Raumschiff Nummer 13, Lucky 13. Das ist ja eine Folge, die dann kommt.
Ja, was mich geschockt hat.
Sind so zwei unterschiedliche Geschichten. Wie kann man so unterschiedlich funktionieren? Ich weiß nicht, was er da bei der Folge genommen hat, aber irgendwas muss es ja gewesen sein.
Es muss gut gewesen sein, das will ich auch.
Also für die Folge Lucky 13?
Ich würde sagen, Lucky 13, da war er nüchtern und gut. Und bei dieser war er wahrscheinlich ziemlich stoned. Naja, kommen wir später zur Beurteilung. Das Drehbuch war von unserem lieben Philipp.
Von Schweden.
Genau, darum nichts weiteres dazu.
Und dann gibt es noch einen ersten Regisseur, Gabriele Benaccioli. War bei Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon, The Crowds, einer der Zeichner.
Also hat sehr viel Ahnung von Animationsgeschichten. Er hat für den Kurzfilm La Dame la Mute, wo er auch gemacht hat, war für einen Oscar nominiert. Also das muss man schon sagen. Also das ist nicht irgendwer. Er hat schon Ahnung. Und Kung Fu Panda wie How I Train Your Dragon, das sind so richtige Blockbuster. Und das Blur Studio ist ja auch wieder wichtig zu wissen, dass der Chef dort ist unter anderem David Miller, also der das Ganze ja hochgezogen hat. Die Produktion hat der Chef übernommen. Und dann zu den Figuren. Da bin ich ein bisschen ratlos, weil man hat extrem wenig Informationen gefunden. Obwohl die Informationen, die man gefunden hat, die sind eigentlich recht beeindruckend. Da gab es einen Major Ryan. Ich nehme an, dass das der alte, verkreiste, komische Typ ist, oder?
Das ist der, ja.
Der wurde gesprochen im Original von James Horan. Ist eigentlich Schauspieler, bekannt wurde er in verschiedenen Star Trek-Serien, also er war in verschiedenen Star Trek-Serien, hat er mitgemacht als Schauspieler. Jetzt, da ich ein absoluter Star Trek-Fan bin, dachte ich, ha, welche genau? Ich habe es nicht rausgefunden, es gab nirgends irgendwie ein klares Rollenverzeichnis oder mit Bezeichnung, wo ich fand, hä, was ist jetzt, keine Ahnung. Er hat aber sehr viel Videospiele vertont, über 80, und hat in diversen Theatern und Musicals mitgemacht.
Ein viel beschäftigter Mann.
Und fand es auch eine gute Stimme, obwohl sie unsympathisch ist, aber als Stimme gut.
Vom deutschen Synchronsprecher findet man praktisch nichts.
Tom Decker wurde gesprochen von Graham Hamilton. Der ist in Yorkshire geboren. Er absolvierte die Schule in New York und London. Hayley Heiss Best Actor Award hat er bekommen. In seiner Rolle in Hamlet in der Folge Shakespeare Library. Auch jemand, der etwas kann.
Genau.
Und witzigerweise habe ich dort nicht rausgefunden, wer die deutsche Stimme von Decker spricht. Weil sie war an und für sich sehr gut, aber ich fand sie ein bisschen zu jugendlich für diese Figur. Also die englische Stimme hat mir ein bisschen besser gefallen.
Und dann haben wir noch den Herrn Sobieski.
Adam Burley.
Ich habe mich gewundert auf dem Foto, wer ist links von ihm?
Das weiß ich nicht, das ist abgeschnitten. Wo ich den sah, fand ich, der Zeichner, der Sobieski gezeichnet hat, kennt Adam Burley definitiv, weil die sehen doch gleich aus.
Absolut. Die gleiche Gesichtsform, gleiche Haarform.
Und er hat viele Sachen gemacht in diversen Produktionen. Er unterrichtet auch Schauspiel. Bekannt wurde er für seine legendäre Rolle des stellvertretenden Fortunes, The Ferg, der Netflix-Hitserie Longmire. Und da fand ich, bin ja wirklich ein Netflix-Junkie, aber Longmire noch nie gehört.
Ich habe das aufgeschrieben, ich mal gucken.
Aber die Stimme fand ich relativ gut.
Genau.
Ich fand die Dialoge nicht so gut, aber die Stimme gut.
Die Stimme selber schon. Und auch hier wieder erstaunlich, nichts von dem deutschen Synchronsprecher.
Haben sich die geschämt oder was ist los?
Dann haben wir noch den Platoon Sergeant und den Master Sergeant. Der Master Sergeant, das war, ich glaube, der Dunkelhäutige. Und der Platoon ist der, der die beiden als Hundesoldaten tituliert hat. So habe ich das zugeteilt. Ike Amadi ist amerikanischer Synchronsprecher. Er wurde bekannt für seine Sprachrollen in den Videogames. Halo 5, Guardians, als Jameson Locke und in Middle-Earth, Shadow of the War, als Baranor. Er hat eine kleine Rolle im Film Ghost in the Shell und sprach Angor Roth in The Trollhunters. Auch hier wieder nichts von einem deutschen Synchronsprecher, keine Infos.
Ja, aber der Originalsprecher vom Master Sergeant, Jim Peary, Fand ich noch witzig, als ich dem seine Kurzbio durchgelesen habe. Er ist amerikanischer Schauspieler, Synchronsprecher und Kampfchoreograf. Er hat ein Ingenieurstudium abgeschlossen. Noch lustig irgendwo, also dass man so vom Ingenieur zum Schauspieler wird und zum Kampfchoreograf. Ja, und das war das Team oder alles, was wir herausgefunden haben über das Team.
Es gibt drei Comics, die ich hier empfehlen kann. So ein typischer ist sicher Wolverine, die ganze Comicserie und Filme.
Passt.
Er hat ja auch einen Bruder, die sind ja auch im Krieg, die beiden, und sind auch in der Armee. Also ich denke mir, dass diese Folge durchaus Anlehnungen an Wolverine hat in die Szenen, wo er im Krieg ist mit seinem Bruder.
Ja, das kann sein, ja.
Ich habe noch einen, der so typisch Hulk, das grüne Kampfmonster, der Wissenschaftler, der sich durch einen Unfall in einen großen, dümmlichen, unbesiegbaren Monster entwickelt und alles kurz und klein schlägt. Gibt's auch durchaus genug Comicstoff dazu. Und dann auch ein bisschen, um das Niveau noch ein bisschen zu steigern, einer meiner Favoriten, und das geht darum, dass in der ganzen Story sind es Menschen, aber mit Tierköpfen. Und die ganze Serie heißt Black Sad, irgendwo zwischen den Schatten, ist von Diaz Canales und Guarnido, einer, der wie ein Wolf aussieht im Trenchcoat, ist Detektiv und löst so die Fälle. Wunderbar gezeichnet, tolle Dialoge, also typisch halt für die Detektivserie und wie so diese Detektive sind, ein bisschen kurz angebunden, aber fantastisch gezeichnet. Das lohnt sich, da reinzugucken. Die anderen beiden sollten ja hinlänglich bekannt sein. Black Sad ist für mich immer wieder eine Offenbarung, was die Comic-Kunst betrifft. Das war es um den Comics. Kommen wir doch jetzt zu der Zusammenfassung von dem Film. Mhm. 16 Minuten. Mhm. Und das mehrmals.
Für uns ja. Ja, fragen wir doch mal anders. Was fanden Sie gut an diesem Film?
Ich fand gut das Gelände, das Afghanistan. Offenbar kennt die Person oder aus Bildern das durchaus realistisch dargestellt hat. Also die ganze Szenerie fand ich sehr gut. Die ganze Machart fand ich fast zu perfekt, eigentlich. Man sah in den gewissen Einstellungen sogar, wie langsam sich Schweiß auf der Haut gebildet hat. Und doch irgendwie...
Also bin ich jetzt nicht ganz Ihrer Meinung. Also ich fand immer so, dieser Stil erinnert mich immer so an die Jahrtausendwende, die Games. Da kamen so irgendwo diese 3D-Games auf. Ja, zu dieser Zeit fanden wir alle wow. Aber man sah halt trotzdem, es sind keine...
Menschen, ja.
Die einzelnen Charaktere wurden in Großaufnahmen gezeigt, wo man natürlich sofort sieht, gezeichnet und nicht echt. Die Szenerie, auch wenn sie sehr sauber nachempfunden wurde, wenn man genauer hinschaut, sieht man sofort, die ganzen Schattengebungen haben zum Teil nicht gestimmt und. Das Ganze wirkt ein bisschen flach. Man wollte seine Animateure, die spezialisiert sind auf Jahrtausendwende-Games, noch irgendwie beschäftigen. Stellen Sie sich vor, wenn wir den Stil von Seelenfänger zum Beispiel nehmen, also den Zeichenstil. Und wenn man diesen Film so gemacht hätte, das hätte der Aussage, der Story oder sonst irgendwas überhaupt keinen Abbruch gemacht. Aber wenn man das Ganze realistisch machen will, dann muss es entweder zur Story passen und dann weiß man, wo so die Haken sind, so Gesichter, Großaufnahme, schlecht. Ja? Also keine Story nehmen, wo das so ist, eine Variante. Oder eben, man nimmt eine ganz andere Technik oder man macht es eben perfekt, weil wir kennen auch in anderen Folgen von Love, Death and Robots, dort sah man dann wirklich Großaufnahmen von Gesichtern, die waren wirklich perfekt. Oder? Wo man wirklich zweimal hinschauen musste und ist das wirklich noch Animation oder ist es eben nicht? Also ich fand das so, ich fand die ganze Animationstechnik, würde ich sagen, ja, gutes Handwerk, aber naja.
Das wollte ich eigentlich mit fast zu perfekt aussagen. Der Anspruch und Idee war höher als das Können, sagen wir so.
Ja,
ja, zu den Storys. Sorry, ich muss so sagen, eine Story zusammengeschustert, wo irgendwie einigermaßen plausibel Werwölfe vorkommen in einem Krieg.
Also die Überlegung war, was wäre, wenn Werwölfe in der Armee wären? Und dann könnte ich mir wirklich vorstellen, also jetzt ganz echt, das könnte etwa so ablaufen.
Aber was ich wirklich zum Kotzen fand, sorry, das waren die Dialoge. Also sowas von despektierlich, respektlos, flach. Sorry, ich als Mann so dargestellt, das ist sexistisch. Ich war geschockt. Ja, natürlich wusste ich vom Militär, wie das abgeht, aber sorry, in der heutigen Zeit solche plakative Rollenbilder zu vermitteln, geht für mich gar nicht.
Ja, aber dieses Rollenbild, das ist so das typische Rollenbild, finde ich, was in sehr, sehr vielen so diesen Armee-verherrlichten Spielfilmen gezeigt wird. So dieser Mann, dieser Machohafte und sich ja Hero-mäßig geistig verblödet. Ich weiß nicht, wieso das auch von amerikanischen Filmemachern, die müssen ihre Armeeangehörigen immer verblödet machen. Und ich frage mich dort immer, ist das einfach der Anspruch an die Realität, auch wenn die Realität so ist? Ich weiß es nicht, aber wenn sie so ist, Leute, im Film darf gelogen werden.
Ja.
Auch hier wieder total bescheuert. Rassistische Nazis. Also, als ich gelesen habe, dass der Autor Markus Klos ist, weil er ja ursprünglich Deutscher ist, ist mir so im Moment der Gedanken gekommen, was wäre, wenn dieser Film in Deutschland spielen würde? Dann wäre das doch ein Film über die Nazis. Und jetzt nur mal, dass in der USA ist, ja, und weil es um Afghanistan geht, um Taliban und so weiter und so fort, jetzt sind es die Heroes. Geht es da nicht grundsätzlich um die Einstellung? Egal, wo das ist. Nazis sind Nazis überall. Aber vielleicht kenne ich mich da nicht aus. Wo ich dann allerdings gelesen habe, dass er die Folge Raumschiff Nummer 13 gemacht hat, war ich dann wieder ein bisschen geschockt, dass das vom gleichen Autor kommt. Aber naja, er muss an dieser Folge irgendetwas genommen haben. Und das war ein schlechter Trip, definitiv.
Definitiv.
Nein, ich fand aber auch die ganze Story irgendwo flach.
Nein, also
schon ganz am Anfang Leute. Ist irgendwo klar, mit den zwei stimmt was nicht. Aha, Werwolf und so irgendwie. Also das kommt ja sehr schon in den ersten paar Szenen vor. Und der restliche Ablauf war irgendwie klar. Ich fand die Story langweilig. Ja.
Da habe ich mich überhaupt gefragt, wieso muss man 16 Minuten daraus
machen. Anyhow, also meine Empfehlung Freiheit ganz klar. Leute, schaut euch diesen Scheiß um Himmels Willen nicht an.
Spart euch die Zeit, trinkt einen guten Kaffee.
Naja, also die schlimmste Folge haben wir hinter uns, sag ich. Also es war definitiv die schlimmste Folge. Und das war eine Qual. Jetzt kommen schon viel bessere, schon die nächste, die helfende Hand, ist schon viel, 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 viel besser. Auf jeden Fall. Ja, das ist ein Highlight.
Und dann aber es wird schwierig zu erklären. Eine meiner Lieben nach der Fische. Wir werden es versuchen. Wir geben unser Bestes.
Da brauchen und wir was, dass so wir schön, das erklären können.
Ich gebe mir alle Mühe, die ich habe.
Sehr gut, sonst geht es nicht.
Was Gutes.
Ja, gut.
Mittlerweile ist gehen schon von lauter Dialog und so, ist schon Mittagszeit. Ja. Ich habe Hunger.
Geht das dort schon? Ich war noch gar nicht bei in der Kantine. Wie sieht okay. das? Funktioniert das schon wieder voll? Bei dieser riesen Kantine, die wir haben, geht das
easy. Ja, aber mit 2 Meter Abstand. Okay, gehen wir essen. Danke vielmals fürs Zuhören. Schaut euch den Scheiß nicht an. Geht essen. Wir machen das jetzt auch. Tschüss.